Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema, über das wir heute sprechen, gehört eigentlich, wenn man es ganz genau betrachten möchte, zur absoluten DNA nicht nur dieses Landes, sondern auch vor allem des Wohlstands in Deutschland. Das Thema taucht immer dann auf, wenn man zum Beispiel vom Ingenieursland Deutschland spricht. Das ist so ein beinahe geflügeltes Wort, so ein Begriff, was manchmal so ein bisschen abfällig benutzt wird. Ich finde, es gibt gar keinen Grund für diese Abfälligkeit, denn das Ingenieursland Deutschland steht eigentlich für eine Form von ökonomischem Erfolg, von wirtschaftlichem Erfolg, den wir lange Zeit hatten und an dessen Erhaltung und Ausbau wir jetzt intensiv arbeiten müssen. Und wenn man vom Ingenieursland Deutschland spricht, gibt es eine Institution, die dafür steht wie keine andere. Das ist der VDI. Und der VDI hat einen Präsidenten und genau dieser Präsident, Lutz Eckstein nämlich, ist jetzt bei mir. Hallo lieber Lutz.
Ja, hallo, guten Morgen Sascha.
Kannst du für die wenigen Leute, höchstens ein halbes Dutzend, die jetzt nicht im Detail über Schaffen und Wirkung des VDI informiert sind, kannst du für die nochmal ganz kurz so eine Zusammenfassung geben, was genau ihr seid und was ihr tut?
Ja, gerne. Ja, das Besondere an dem VDI ist, es ist ein Verein, es ist also kein Verband. Wir vertreten nicht die Interessen von irgendwelchen Unternehmen, sondern wir haben nur persönliche Mitglieder. Die Mitglieder, die in unterschiedlichsten Ingenieurberufen tätig sind, eben nicht nur Automobiler, der Bereich, aus dem ich persönlich komme, sondern auch Bauingenieurwesen zum Beispiel, die Medizintechnik, Biotechnologie. Das heißt, was wir ja letztendlich als Ingenieure tun, ist, wir greifen die Erkenntnisse auch aus anderen Wissenschaftsdisziplinen auf und machen daraus dann eben Produkte oder eben auch Verfahren, um zum Beispiel Impfstoffe in riesigen Stückzahlen zu produzieren.
Das, was viele Leute vielleicht so nur vom Hörensagen wissen, was man aber immer wieder in einem Wort findet, das sich meistens so aufs 20. Jahrhundert bezieht, in Klammern leider, ist so Exportweltmeister. Und wenn man ein bisschen näher fragt, was stand eigentlich hinter dieser jahrzehntelangen Exportweltmeisterschaft von Deutschland, die zum Teil auch ins 21. Jahrhundert rübergerettet werden konnte, dann sind das fast immer Ingenieursleistungen. Dann sind das fast immer Leistungen, die irgendwo zwischen Maschinen, Anlagen, besonderen Vorrichtungen, Geräten, Verarbeitungen, Prozessen und so weiter und so fort stattfinden. Kannst du mal so grob umreißen, was genau die Leute, die bei euch organisiert sind, was die für Deutschland eigentlich bedeuten?
Ja, ich kann das gerne versuchen. Das ist jetzt natürlich eine komplexe Frage, aber nehmen wir zum Beispiel jemanden, der in der Medizintechnik arbeitet. Ja, der versucht dann letzten Endes gemeinsam mit Medizinern Geräte zu entwickeln, die es ermöglichen, schwerwiegende Krankheiten zu heilen. Daraus entstehen dann Produkte, die Unternehmen dann eben nicht nur in Deutschland, sondern eben dann weltweit vertreiben. Und daraus entsteht zum einen, glaube ich, ein großer gesellschaftlicher Mehrwert, aber eben auch ein ökonomischer Mehrwert, der einfach unser Land stark macht. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf eine andere Ebene gehen, die uns als Ingenieuren jetzt gar nicht so nahe ist, die volkswirtschaftliche Ebene, dann ist es ja letztendlich so, dass wir uns den Wohlstand und die sozialen Systeme, die wir in Deutschland haben, die können wir uns genau deshalb leisten, weil es uns immer wieder gelungen ist, solche Produkte im Bereich der Medizintechnik, aber auch im Bereich der Mobilität, in vielen anderen Bereichen, aber eben auch Verfahren, zum Beispiel auch zur Produktion von Chips, solche Verfahren eben zu entwickeln und die dann eben weltweit zu exportieren.
Wenn man jetzt so von dieser großen Ingenieursebene versucht, mal ein bisschen ins Detail zu gehen, dann können wir uns sehr gerne mal etwas darum kümmern, was auch dein Schwerpunkt ist, dein wissenschaftlicher und Schaffensschwerpunkt. Das ist alles rund ums Automobil. Und da würde ich sagen, ist natürlich immer wiederkehrend, das Autoland Deutschland ist ungefähr so ein geflügeltes Wort wie Ingenieursland Deutschland, aber das Autoland Deutschland, da gibt es einen speziellen Bereich, der sehr häufig direkt in Verbindung mit künstlicher Intelligenz gebracht wird. Das ist auch eine relativ natürliche Verbindung. Auto plus KI gleich autonomes Fahren. Das ist so unser erster großer Themenschwerpunkt und auch ein Themenschwerpunkt, zu dem du sehr viel schon gesagt und getan hast.
Ja, absolut. Also es ist vor allem deswegen ein super spannendes Gebiet, weil wir da gerade in einem Umbruch sind. Das heißt, wir haben bislang KI schon lange eingesetzt, um zum Beispiel Videobilder zu segmentieren, also zu definieren, was ist eigentlich die Straße, was sind Bäume, befahrbarer Raum, was sind andere Verkehrsobjekte. Aber aktuell beobachten wir eben einen Einsatz von mächtigen KI-Modellen, die eben end-to-end trainiert werden und dadurch eine ganz neue Qualität des autonomen Fahrens ermöglichen. Und das ist jetzt gerade in der aktuellen Zeit ein Thema, was uns nicht nur hier in Deutschland sehr stark beschäftigt, sondern auch auf europäischer Ebene, weil uns an vielen Stellen einfach schon auch die Infrastruktur fehlt, die Daten fehlen, die Infrastruktur fehlt, um das auf Augenhöhe mit anderen Wirtschaftsräumen zu machen.
Wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, da gab es Zeiten, da kann ich mich erinnern, da wurde gesagt, Deutschland sei im Ziel des autonomen Fahrens relativ weit vorn, global betrachtet. Diese Zeiten scheinen irgendwie vorbei zu sein, habe ich jetzt häufiger den Eindruck. Im Gegenteil, wir haben so ein bisschen eine ungünstige Meldung, da kann ich nicht ganz genau sagen, was ich davon halten soll, dass Mercedes, das ist ein paar Tage her, Mercedes gesagt hat, wir bieten jetzt einen bestimmten Teilbereich des autonomen Fahrens, den wir bei unserer S-Klasse mit dabei hatten, den bieten wir jetzt nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang an. Alle Welt versucht immer stärker da reinzugehen, in San Francisco, in Shenzhen, in Austin, in Texas, in China eben auch. Gibt es längst eine gigantische Flotte von selbstfahrenden Autos, ein eigenes Ökosystem? Und in Deutschland dreht einer der größten Anbieter das wieder zurück. Wie kommt das?
Das hat genau mit diesen beiden unterschiedlichen Ansätzen zu tun. Also was Mercedes und eigentlich alle etablierten Automobilhersteller bislang verfolgt haben, sind sogenannte regelbasierte Ansätze. Also wo man genau nachvollziehen kann, was wurde denn erkannt? Wie wurde jetzt prädiziert, welcher Verkehrsteilnehmer sich wie bewegen könnte? Was entscheidet jetzt dann letzten Endes das System? Es wird überprüft, dass Verkehrsregeln eingehalten werden und so weiter. Und dann wird letzten Endes auf der Basis einer getroffenen Verhaltensentscheidung, einer geplanten Trajektorie, wird dann eben dieser Pfad eingeregelt mit einer definierten Geschwindigkeit. Und diese regelbasierten Ansätze, die sind dem Ingenieurdenken jetzt erstmal sehr nah, weil wir eben sehr auch eine Kultur haben, glaube ich, hier in Deutschland, die sehr sicherheitsorientiert ist. Und wir wollen einfach unnötige Risiken von unserer Gesellschaft einfach fernhalten. Wir werden jetzt aktuell konfrontiert, kann man schon fast sagen, durch Ansätze, die eben ganz stark KI-basiert sind. Eben nicht nur die in der Perzeption, sondern eben auch in Verhaltensentscheidungen bis hin zur Regelung. Und wo wir letzten Endes auch in unserer Community eine Lagerbildung erfahren. Das heißt, wir haben nach wie vor viele Ingenieurinnen und Ingenieure, die sagen, naja, wir müssen schon bei diesen regelbasierten Ansätzen bleiben. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr, die sagen, naja, die Performance dieser ganz stark KI-basierten Ansätze, die ist einfach so stark, dass wir da einen Schwenk machen müssen. Das ist genau das, was Mercedes gerade macht. Ja, das heißt, man hat viel Geld investiert in das Level-3-Fahren, wo man sich durchaus abwenden kann vom Verkehrsgeschehen und E-Mails bearbeiten kann oder sich mit telefonieren, sich mit anderen Menschen im Auto gefahrlos unterhalten kann. Man sieht einfach, dass die Fortschritte in diesem neuen Ansatz, der eben riesige Datenmengen voraussetzt, das ist auch so der Bottleneck, den wir bislang da haben und heute noch haben hier in Europa, dass man auf Basis des Trainings auf diesen riesigen Datenmengen eine ganz andere Qualität des autonomen Fahrens erhält. Mercedes interessanterweise wird an der Stelle ja massiv auch unterstützt, kann man schon fast sagen, durch Nvidia, mit denen man zusammengearbeitet hat, auch bei Level 3. Und Nvidia hat sozusagen jetzt selbst einen solchen KI-starken, nenne ich es jetzt mal, AD-Stack entwickelt und stellt den zur Verfügung, während man in China alle Hersteller oder viele Hersteller, BMW, Mercedes, eben mit Momenta zusammenarbeiten. Aber da gibt's auch andere Player. Letzten Endes sind das riesige Softwarefabriken, die in der Lage sind, mit diesen gigantischen Datenmengen umzugehen, auf dieser Basis zu trainieren und damit eben KI-Modelle zu erzeugen, die ein nahezu perfektes automatisiertes Fahren suggerieren, sage ich jetzt ganz bewusst, weil diese Ansätze bislang, auch was Momenta in viele Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller reinbringt, das sind sogenannte Level 2 Plus, könnte man sagen, Systeme. Das heißt, der Mensch bleibt verantwortlich. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und das kann ich natürlich mit solchen Ansätzen unmittelbar adressieren. Die Gretchenfrage ist, ob man mit diesen Ansätzen auch an den Punkt kommt, wo man als Hersteller die Verantwortung dafür übernehmen kann, also wirklich für das Fahren übernehmen kann. Das heißt, die Verantwortung geht über vom Fahrer eben auf den Hersteller oder Betreiber dieser Fahrzeuge. Das ist natürlich so der Knackpunkt, bei dem man auch wirklich wissen muss, was passiert. Und da ist vielleicht auch interessant zu hören, dass wir, ich war jetzt gerade in Phoenix, Arizona wieder gewesen, wir moderieren da seit 10 Jahren eine Session, also in einer Konferenz, die wandert, also von daher, diesmal war es in Phoenix, Arizona, eine Session mit Waymo, mit Zoox, die ja durch Amazon gekauft wurden, mit Aurora, die im Bereich Truck Automation sehr stark sind, und mit Torque, die für Daimler Trucks die Automation machen. Wir haben genau diese Frage beleuchtet und diskutiert. Kann ich auf Basis dieser End-to-End-Ansätze es verantworten, dass man solche Fahrzeuge in den Verkehr bringt? Und da war die einhellige Meinung, die Antwort wird vermutlich nicht schwarz oder weiß sein. Das heißt, wir brauchen hybride Ansätze, die ein hinreichendes Maß an Inspektion, Inspectability zulassen, so dass man wirklich verstehen kann, warum hat das Netz was entschieden. Weil das werden am Ende des Tages spätestens vor Gericht brauchen. Es wird weiterhin Unfälle geben, es wird Unfälle mit automatisierten Fahrzeugen geben. Wir können die Physik nicht aushebeln. Und eine Geschworenenjury in Amerika wird schlicht und ergreifend die Frage stellen, zum einen, hätte ein Mensch diesen tödlichen Unfall vermieden? Und zum anderen, warum hat dieses automatisierte Fahrzeug so entschieden? Das heißt, diese extreme Vorstellung, dass ein einzelnes KI-Netz gefüttert wird auf der einen Seite mit allen Rohdaten, auf der anderen Seite dann Lenkung, Antrieb und Bremse direkt beeinflusst, das wird nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen Explainable AI. Das ist auch etwas, was wir hier am Institut auch gemeinsam mit Kollegen ganz stark beforschen. Wir müssen verstehen, was diese KI tut, um diese Verantwortung auch übernehmen zu können.
Das ist jetzt wiederum aus meiner Sicht der Sicht von jemandem, der versucht, das zu analysieren und von außen zu verstehen, quasi KI als Blackbox. Ist das eine Antwort, wo ich sagen würde, ja, das mag sein, dass das eine klassische Ingenieursherangehensweise ist. Die Frage ist aber doch, ob wir in Zeiten, wo KI für viele Leute heute schon kaum mehr erklärbar ist, und zwar auch für Fachleute, für viele Leute, auch SpitzenforscherInnen sagen, wir können das nicht mehr genau nachvollziehen, ob man da nicht einen Kampf kämpft bis ins Detail, vielleicht auch einen sehr deutschen, sehr europäischen Kampf, der am Ende dazu führt, dass wir hinten dran sind. Ich kann es mal ganz konkret machen, nicht nur, dass ja in China und in den Vereinigten Staaten schon Millionen und Abermillionen, hunderte Millionen gefahrene Kilometer gibt, sondern wir haben in San Francisco mit Waymo eine Google-Tochter, selbstfahrende Taxis. Und da gibt es eine ganz interessante Anekdote. Die Ingenieurslandschaft ist ja voll von wiederkehrenden Anekdoten. Man muss immer aufpassen, dass es nicht anekdotische Evidenz wird. Aber diese Anekdote beinhaltet Statistiken. Und zwar hat man einen Test gemacht, wie viel weniger Unfälle die automatischen Waymo-Autos, also die selbstfahrenden Autos, beim Taxibetrieb machen. Und da gibt es aus der medizinischen Forschung einen speziellen Ansatz zu sagen, wenn die Ergebnisse auf der Hälfte eines Versuchsaufbaus so eindeutig sind, dann muss man den Versuch vielleicht nicht bis ganz zu Ende durchführen. Auf der Hälfte des Versuchsaufbruchs beim Waymo war es so, dass die 91% weniger Unfälle gebaut haben als leibliche Fahrer, als menschliche Fahrer. Kommt da nicht irgendwann der Punkt, dass man sagt, okay, das ist eine so große Ersparnis, das ist so viel, was wir hier an Vorteil haben, da ist es vielleicht nicht mehr wichtig, festzustellen, wie die letzten 9% ganz exakt und genau entstanden sind an Unfällen. Ist das nicht irgendwie ein Kampf, den man aus einer sehr deutschen Perspektive versucht zu kämpfen, den kein Digitalkonzern der Welt und keine anderen Automobilkonzerne der Welt so ernst nehmen, wie das hier in Deutschland genommen wird?
Ja, also ich denke, das Thema Sicherheit ist ein ganz klarer Treiber hinter dem automatisierten Fahren. Das ist absolut richtig. Und es ist aber auch genau Waymo, die sagen, man kann nicht mit einem End-to-End-Netz als solches fahren, sondern ich glaube, wir haben eine Schwierigkeit in der Diskussion, der öffentlichen Diskussion zu verstehen, was ist denn mit End-to-End eigentlich gemeint. Der entscheidende Punkt ist, dass damit auch ein Waymo meint, dass die Stacks End-to-End trainiert werden. Das heißt nicht, dass dieser Stack monolithisch ist und auch aus einem einzigen Netz besteht, sondern die KI hat eine Architektur. Das heißt, man hat spezialisierte Bausteine da drin, die eben genau diese Inspectability zulassen. Und man würde jetzt als Mercedes, als sehr sicher als bewusster OEM auch nicht umschwenken auf einen solchen Ansatz, wenn dies genau nicht möglich wäre. Ja, das ist ja ein Kernmarkenelement von Mercedes, ist die Sicherheit. Und wenn man das eben richtig macht, da gebe ich Ihnen völlig recht, dann geht das auch. Ja? Dann kann man auch mit KI wenn man diese entsprechend, wenn man die Architektur richtig wählt und die dann eben end-to-end trainiert, wozu man diese gigantischen Datenmengen braucht, dann kann man damit definitiv die Sicherheit nochmal deutlich weiter steigern, wie es Waymo eben heute schon vormacht, die, by the way, locker 30 Milliarden Dollar in dieses Thema investiert haben. Also es geht auch ganz stark da um das Thema Geld und kann ich mir das leisten, sodass auch unsere Industrie, und das versuche ich auch so ein Stück weit mit zu orchestrieren auf europäischer Ebene, bin da auch Berater der sogenannten DG Connect, das ist das Ministerium, was sich um Software-Defined Vehicles, KI und Chips kümmert. Wir müssen unsere Industrie hier an dieser Stelle dazu bringen, dass sie bereit ist zu kooperieren, trotz aller Hürden, die wir haben im Kartellrecht und so weiter, was aber auf Basis von Open Source und Open Source Mechanismen durchaus funktioniert, weil das einzelne Unternehmen, ein einzelnes Unternehmen, egal welches Automobilunternehmen wir in Europa nehmen, ist viel zu klein, hat viel zu wenig Power, um in diesem globalen Wettbewerb mitzuhalten. Das heißt, wir brauchen in Europa eine Kooperation, die damit beginnt, dass wir die Daten unterschiedlicher Unternehmen zusammenwerfen, in Anführungszeichen, ohne dass man sie direkt teilt. Man braucht also Verfahren, das nennt man föderiertes Lernen, wo ein Treuhänder, da könnte auch der VDI eine Rolle spielen, wo eine Trusted Entity diese Daten hostet oder zumindest mal kuratiert und man auf dieser Basis dann eben die Stacks der einzelnen Hersteller trainiert, wenn man die nicht auch teilt, wie es bei Momenta ja heute schon der Fall ist. Also wir sind da wirklich gerade in einer ganz spannenden Zeit. Es findet ein echter Umbruch statt. Du hast das Bild schon auch richtig gezeichnet, dass man in der Vergangenheit da sicherlich sehr stark an diesem regelbasierten Vorgehen gehangen hat. Aber man hat erkannt, und an der Stelle sehen wir das ja im Markt, man hat erkannt, man muss umschwenken, man muss auf diese ganz starken KI-Ansätze draufgehen.
Wann wäre denn aus Ingenieurssicht Deutschland reif für selbstfahrende Taxis, sagen wir mal? Weil da ja ein ganzer Rattenschwanz dranhängt, von Geschäftsmodell bis hin zu Autoflotte, bis hin zu einer Veränderung der Automobilfirmen, die ja für Deutschland ökonomisch ziemlich wichtig sind.
Ja, ich denke, die selbstfahrenden Taxis, die werden wir durchaus in 2-3 Jahren hier auf den Straßen sehen, mit dem Schönheitsfehler in Anführungszeichen, dass die nicht mit Stacks aus Deutschland und Europa fahren. Und das ist aber ein ganz wichtiges, also strategisch wichtiges Thema. Es kann nicht sein, dass wir, da geht's jetzt um Souveränität, es kann nicht sein, dass letzten Endes diese Fahrzeuge mit einer Intelligenz fahren, die in Wirtschaftsräumen gestaltet werden, von denen wir nicht wissen, ob die morgen noch unser Freund sind oder unser Feind sind. Ja, das heißt, wir haben die strategische Aufgabe auf europäischer Ebene, eine souveräne Lösung, einen souveränen europäischen AD-Stack zu erzeugen, beginnend mit dem Thema Daten. Es geht weiter mit dem Aufbau auch einer eigenen Infrastruktur, um eben diese Datenmengen verarbeiten zu können. Da kommen eben diese Gigafactories ins Spiel, die gerade auch durch die Europäische Kommission gefördert werden, bis hin dazu, dass man eben die notwendigen Prozesse etabliert, die MLOps, weil diese Software wird ja eben nicht mehr durch Menschen geschrieben, sondern diese Software wird ja durch KI erzeugt und die muss natürlich auch entsprechend abgedatet werden. Und dieses Ökosystem, wir sprechen auch von Ökosystem, das Ziel der Europäischen Kommission, auch hier das Wirtschaftsministerium ist jetzt letztens hier ein nicht mal ein deutsches, sondern ein europäisches Ökosystem aufzubauen, was es erlaubt, KI und starke KI-Modelle eben innerhalb von Deutschland und Europa zu trainieren, auszurollen und dann eben auch entsprechend zu updaten und weiterzuentwickeln.
Irgendwie will mir nicht so ganz in den Kopf, warum die großen Automobilkonzerne in Deutschland diese Entwicklung nicht richtig eingeschätzt haben. Ja, also ich bin niemand, der da den Autokonzernen so Generalvorwürfe macht, aber die immer stärker werdenden chinesischen Fabrikate, wenn man sich das ein bisschen im Netz anguckt, was die inzwischen für Preise aufrufen, was für selbstverständliche Ausstattungsmerkmale die da haben, wie die auch experimentieren mit verschiedenen Technologien, dann sehe ich schon, gerade in Verbindung mit den amerikanischen Anbietern, beziehungsweise Tesla, die irgendwo zwischen Marketing, KI und Elektromobilität plötzlich zum größten Autokonzern der Welt geworden sind, jedenfalls was den Unternehmenswert angeht. Da gibt es so viele Facetten, wo ich sagen würde, wo sind wir denn falsch abgebogen und wo sind wir denn vielleicht auch ingenieursseitig falsch abgebogen?
Ich würde nicht sagen, dass wir falsch abgebogen sind, sondern es hat am Ende ganz stark eben mit den finanziellen Ressourcen zu tun, die man investieren kann. Wenn wir uns immer anschauen, Waymo nehmen, was Waymo oder auch Apple, was diese Konzerne im Quartal verdienen, dann sind das mehr als 10 Milliarden Dollar. der Jahresgewinn eines deutschen oder europäischen Automobilunternehmens liegt im einstelligen Milliardenbereich im Jahr. Ja, das heißt, wir haben es einfach hier mit Playern zu tun, die über ein Vielfaches an Kapital verfügen. In China ist es natürlich ganz stark der Staat, übrigens ein Ingenieursstaat, könnte man sagen. Das heißt, die Politiker in China sind hoch ausgebildet. Viele von ihnen haben hier in Deutschland studiert und auch wurden hier promoviert. Und man ist da sehr, sehr strategisch unterwegs, auch getrieben letzten Endes durch die Verbote von Huawei-Technologie in Amerika. Das hat letzten Endes zu einer Strategie in China geführt, wo man gesagt hat, wir müssen unabhängig werden von den Technologien aus anderen Wirtschaftsräumen. Und man hat also vor 10 Jahren damit angefangen, genau das aufzubauen, was wir jetzt sehen und wo wir erkennen müssen, dass wir einen ähnlichen Weg einschlagen können, aber eben nur, und das ist eben jetzt so der entscheidende Punkt, wo man Kritik üben kann, ist sicherlich der Punkt, warum hat man nicht früher erkannt, dass man kooperieren muss? Ja, das kann man, die Frage kann man durchaus stellen. Das sind aber auf der anderen Seite, wenn wir uns die Gesetzgebung in Europa anschauen, Europa hat sehr lange nach innen reguliert, um eben genau diesen fairen Wettbewerb zu erzeugen. Man hat eigentlich Kooperation und Fusionen zwischen Unternehmen hat man extrem erschwert durch Kartellrecht. Schönes Beispiel, es gab den Versuch von 2 Zulieferern zu fusionieren, führt dazu in Europa, dass alle Member States zustimmen müssen. Also jedes einzelne Mitgliedsland in Europa muss zustimmen. Das ist ein Vorgang, der hat über 1,5 Jahre gedauert. Das heißt, wir haben aktuell in Europa einen regulatorischen Rahmen, der nicht dazu geeignet ist, agil zu operieren. Gilt ja auch für die Zulassung von automatisierten Fahrzeugen. Das ist alles gut gemeint, was wir hier machen, aber es führt dazu, wir haben den Rechtsrahmen. Wir hatten in Deutschland als erstes Land weltweit einen Rechtsrahmen für automatisiertes Fahren Level 4, der aber dazu führt, dass man vorab die Nachweise bringen muss und führen muss und viel Zeit investieren muss, viel Mühe investieren muss in diese ganze Nachweisführung, während man in USA im Prinzip mit dem Prinzip der Self-Certification direkt loslegen kann. Deswegen, siehe Daimler Truck, entwickelt man den Stack für das autonome Fahren in Trucks eben nicht in Deutschland und Europa, sondern man macht es in den USA.
Ja, das ist ja jetzt keine besonders gute Nachricht, so auch aus Ingenieurssicht. Wir haben vielleicht noch mal ganz kurz am Rande, immer wieder ist die Rede von den verschiedenen Leveln. Und auch da würde ich sagen, das haben viele schon mal gehört. Ich möchte dir aber da ganz kurz noch mal zusammenfassen, was die verschiedenen Level des autonomen Fahrens sind. 0, kann man sich gut vorstellen, ist gar kein Level. Level 1 ist Assistenzsysteme. Ja, das ist schon auch bei der Automatisierung deswegen wichtig, weil man da merkt, wie kann ein Auto was genau tun. Aber Assistenzsysteme sind natürlich noch einfach nur fahrerbegleitend. Dann gibt es Level 2, die teilweise Automation, Partial Automation. Das ist bis jetzt auch das, was zum Beispiel beim Tesla Autopilot vermarktet wird als selbstfahrend, autonomes Fahren, was tatsächlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Denn eigentlich, sowohl rechtlich wie auch technisch, müsste man die ganze Zeit überwachen und ständig eingreifen können, will sagen, die Hände zumindest nah am Lenkrad haben. Das ist jedenfalls das, was eigentlich so vorgesehen ist. Das, was es noch nicht so umfangreich gibt am Markt, sondern nur in einzelnen Dingen, ist Level 3, nämlich die Conditional Automation heißt das. Unter bestimmten Bedingungen kann man die Hände nicht nur vom Lenkrad lassen, sondern auch seine Aufmerksamkeit woanders hinlenken, zum Beispiel auf ein Handy oder ein Buch in die Hand nehmen, theoretisch. Man muss allerdings, wenn das System einen auffordert, bitte jetzt übernehmen, innerhalb kurzer Zeit in der Lage sein, das zu tun. Da gibt es als Beispiel den Mercedes-Benz Drive Pilot unter sehr klar definierten Bedingungen. Das war auch das, wovon wir vorher gesprochen haben, was schon da ist, aber nicht so angeboten wird, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Und dann gibt es etwas, was bisher kaum der Fall ist in klassischen Automobilen, in den selbstfahrenden Taxis ist das so, nämlich Level 4, High Automation. Robotaxis, sagen wir mal in Austin, in Texas oder in Shenzhen, in China, das sind in begrenzten Gebieten Automobile, die da komplett selbsttätig fahren. Allerdings eben immer mit bestimmten Einschränkungen. Manche können nicht nachts fahren, manche nur bei bestimmtem Wetter. Und in den allermeisten Fällen ist das auch auf bestimmte Regionen begrenzt. Und dann quasi der Nordstern, der Stern am Himmel der kompletten Automation. Das ist die Full Automation Level 5. überall vollautonom zu fahren. Und das ist deswegen die große Herausforderung, naheliegenderweise, weil das nicht nur eigentlich die Übersetzung von Artificial General Intelligence in die Automobillandschaft ist, also ein Auto, das immer und überall weiß, was man tun muss, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten, so wie das bei Menschen ja auch ganz normal der Fall ist, dass sie immer genau das Richtige tun. Aber Level 5 ist eben das, wo wir von einem Fahrzeug sprechen, was in jeder Dimension autonom fahren kann, egal wo, wie, wann, zu welchem Zeitpunkt. Existiert allerdings bisher nicht.
Gerne mal ergänzend, Sylvain, du hast so schön gesagt, das sind keine guten Nachrichten für Ingenieure. Ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg nochmal, um zu erläutern, was wir als VDI machen. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass wir hier in Deutschland Ingenieurinnen und Ingenieure mindestens auf dem gleichen Niveau ausbilden und qualifizieren, wie das in den USA und an Top-Unis letztendlich in aller Welt der Fall ist. Wir laufen aber, und das zeigt die Diskussion, an vielen Stellen in Beschränkungen rein, die eben nicht auf der technologischen Ebene primär zu suchen sind, sondern die auf anderen Ebenen stattfinden. Ja, das heißt, wir arbeiten da mit einem sogenannten Fünf-Ebenen-Modell. Das heißt, wir haben eine große Hürde haben im wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, auf der wirtschaftlichen Ebene, wo es einfach die Frage ist, können wir genügend Kapital mobilisieren, um die Infrastrukturen aufzubauen, um die Daten zu sammeln. Die Datensammlung, das Hosting kostet allein schon gigantische Mengen Geld. Und wir haben auch über die regulatorische Ebene gesprochen, wo wir eben in Europa einen nicht wettbewerbsfähigen Rechtsrahmen haben, der dazu führt, dass die Unternehmen ausweichen und ausweichen müssen, um global eine Rolle zu spielen. Und letzten Endes haben wir aber die Chance, auf der gesellschaftlichen Ebene der Bevölkerung, den Mitmenschen zu verdeutlichen, welche Chancen wir mit diesen Technologien haben, damit eben dieser regulatorische Rahmen entsprechend angepasst wird. Am Ende sind es dann die Individuen, sind es wir, zum einen als Nutzer und zum anderen eben auch als Gestalter, die eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also zum einen gilt es, und das ist eine Herausforderung, die wir aktuell haben, unsere Menschen dafür zu begeistern, dass sie Startups gründen, dass sie diese Lücke, die sich immer weiter auftut zwischen dem, was wir in der Forschung darstellen können als Prototyp und dem, was die Industrie nachfragt, dass diese Lücke füllen mit Hilfe von Startups und dazu eben nicht in Silicon Valley gehen und sich da das Kapital holen. Sie motivieren ihn, deutsche Unternehmen einzusteigen, europäische Unternehmen einzusteigen und eben auch nicht in andere Wirtschaftsräume abzuwandern, weil das passiert momentan auch ganz stark. Und auf der anderen Seite, wir als Konsumenten haben natürlich auch eine starke Rolle, indem wir eben uns die Chance nutzen, diese Technologien auszuprobieren und dann letzten Endes auch bereit sind, dafür auch Geld zu bezahlen, was man letzten Endes ja auch wiederum braucht, damit diese Technologien eben auch ökonomisch funktionieren. Weil letzten Endes alles, was wirtschaftlich nicht funktioniert, findet langfristig auch nicht statt.
Lass uns mal, bevor wir auf genau diesen wirtschaftlichen Teil, wie das funktioniert, wie das auch funktioniert mit diesem ziemlich krassen Ingenieursmangel, den wir in Deutschland haben und was die digitale Souveränität und auch die Datensouveränität angeht, bevor wir uns damit intensiver beschäftigen, würde ich gerne noch einen Schlenker machen, der häufig sehr plakativ besprochen wird, der aber auch vielleicht aus genau diesem Grund etwas ist, über das man mal ein bisschen differenzierter sprechen muss. Es geht hier vor allem darum, dass Menschenleben gerettet werden können mit autonomen Fahrzeugen. Wir haben es zwar geschafft, auch das sind Ingenieursleistungen, in den letzten 25, 30 Jahren die Zahl der Verkehrstoten ziemlich massiv zu senken in Deutschland. Und das ist in ganz vielen Fällen so Überlegungen, wie kann zum Beispiel ein Auto aussehen, dass ein Aufprall mit einer vergleichsweise geringen Geschwindigkeit für einen Fußgänger nicht ganz so katastrophal wirkt. Das sind also alles Punkte, über die man nachgedacht hat. Das ist diese Sicherheitsfixierung, die in Deutschland und die auch in Ingenieursdeutschland ziemlich häufig Vorrang hat. Und dann gibt es eben diesen Punkt, über den man differenziert sprechen muss. Es ist vollkommen klar, dass kein deutsches Unternehmen, und ich war wirklich weder Automobil noch in irgendeinem anderen Bereich, eine Entscheidung getroffen hätte wie Elon Musk, nämlich zu sagen, hier ist ein Tesla Autopilot, schon vor Jahren, so tut, als sei das ein echter Autopilot, es auch so nennt, aus Marketinggründen. Und in der Folge haben wir heute, die Zahlen sind nicht ganz im Detail 100%ig zu überprüfen, aber in der Folge haben wir heute, Fachleute gehen davon aus, so zwischen 50 und 60 Toten durch Teslas im Modus des autonomen Fahrens. Das ist also der Ist-Zustand. Da würde wirklich buchstäblich kein deutsches Unternehmen sagen, ja, ach, 50, 60 Tote. Das ist die eine Seite. Und das ist natürlich etwas, was nicht nur hervorgehoben wird, sondern worüber wir auch reden müssen. Die Skrupellosigkeit von Tesla, beziehungsweise in diesem Fall Elon Musk, Die muss man, glaube ich, gar nicht hervorheben. Die hat er selbst oft und oft unter Beweis gestellt. Es gibt trotzdem ein technisches Aber. Auch hierzu gibt es Abschätzungen und diese Abschätzungen lauten, dass wenn die gleiche Strecke, wo Tesla 50 bis 60 Tote produziert hat mit dem Autopilot, wenn die gleiche Strecke von menschlichen Fahrern gefahren worden wäre, dass es dann wahrscheinlich eine deutlich höhere Zahl an Toten gegeben hätte. Wahrscheinlich die doppelte, vielleicht sogar die 2,5-fache bis 3-fache Menge an Menschen, die gestorben wären. Das ist, wie gesagt, ein gesamter Zahlenkomplex, den man etwas vorsichtig betrachten muss. Was man aber sagen kann, und da gibt es verlässliche Daten, Robotaxis bauen so viel weniger Unfälle, dass die Gefährdung von Menschen, auch wenn Tesla da Marketing-Schindluder getrieben hat, die Gefährdung von Menschen durch menschliche Fahrer in fast egal welchem Kontext immer höher ist als durch autonomes Fahren. Selbst wenn es sich um Marketing-autonomes Fahren handelt.
Als VDI stehen wir für Zero Fatalities. Das heißt, wir kämpfen dafür, dass wir die Zahl der Verkehrstoten wirklich auf null reduzieren, was ein hehres Ziel ist, weil wir die Physik letztendlich auch nicht aushebeln können. Das heißt, wir kämpfen für das Gleiche und ich bin auch natürlich dafür, dass wir die Einführung dieser automatisierten Fahrfunktionen fördern, weil sie eben genau dieses Potenzial haben und im Vergleich zum menschlichen Fahrer definitiv besser fahren und sicherer fahren können. Das ist einfach so, weil wir als Menschen, wenn wir uns das menschliche Fahrerkollektiv anschauen, dann sind ja nicht nur Menschen unseres Alters dabei mit viel Fahrerfahrung, die relativ sicher fahren können, sondern da sind eben auch viele alte Menschen dabei, wie meine Eltern zum Beispiel, mein Vater mit Parkinson, der definitiv eben nicht mehr ein leistungsfähiger Fahrer ist. Und da sind auf der anderen Seite junge, risikobereite Menschen dabei, die eben auch stärker zu Unfällen beitragen, als wir das in unserer Altersklasse tun. Und deswegen, das Ganze wird auch im Übrigen unterstützt durch unsere Behörden, gerade durch das Kraftfahrtbundesamt. Richard Damm als Präsident ist auch ein absoluter Verfechter dessen, dass wir relativ schnell diese automatisierten Fahrfunktionen auf die Straßen bekommen, mit einem beherrschbaren Risiko, in dem Wissen, dass die aufgrund der Art und Weise, wie wir die eben gestalten, karrierebasiert gestalten, dass sie immer besser werden. Was wir natürlich für die Gesellschaft tun müssen, ist genau diese Transparenz schaffen. Wie gut sind denn diese Systeme? Und was wir deswegen eben auch in der Forschung tun, ist, dass wir Fahrermodelle entwickeln. Also, dass wir versuchen, die menschliche Fahrleistung abzubilden in mathematischen Modellen, die aber auch die Verteilung dieser Fahrleistung wiedergeben. Das heißt, wir haben zum einen das taktische Verhalten, wie clever, wie intelligent, wie vorausschauend verhält sich ein Fahrer. Und da haben natürlich solche automatisierten Fahrfunktionen einen Riesenvorteil, weil sie ständig ringsum schauen, 360 Grad Rundumblick haben und deswegen sich intelligenter verhalten können als der Durchschnitt menschlicher Fahrer. Und wir haben auf der anderen Seite in diesen Fahrermodellen das sogenannte reaktive Verhalten. Das heißt, wenn ich dann in der Situation bin, dann geht es ja darum, dass ich möglichst schnell anfange, Bremsdruck zu erzeugen, Bremsdruck aufzubauen oder eben auch zu lenken. Und auch da ist der Mensch überfordert. Das heißt, wir wissen aus Fahrsimulatorstudien, aus dem Unfallgeschehen, dass die meisten Menschen nicht in der Lage sind, gleichzeitig zu lenken und zu bremsen. Das sind alles Dinge, wo automatisierte Fahrfunktionen definitiv einen Vorteil haben. Und es gilt es jetzt, diese Einführung dieser Systeme eben so zu gestalten, dass wir dieses Thema auf der, wenn wir da zu mutig sind, dann haben wir das Risiko, dass wir das Thema beschädigen. Ja, das ist ja in den USA mit Uber, mit der ersten getöteten Radfahrerin auch teilweise passiert. Wir haben Crews gesehen in den Vereinigten Staaten, die ihr Geschäft aufgegeben haben oder respektive die Investoren waren nicht mehr bereit zu investieren, nachdem es zum tödlichen Unfall kam. Das heißt, wir müssen schon immer sehr genau hinschauen, was können wir uns auf der einen Seite und müssen wir uns auf der einen Seite trauen, um diese Technologie weiterzuentwickeln, in den Markt reinzubringen, davon zu lernen. Und auf der anderen Seite, was müssen wir vermeiden? Also welche Risiken müssen wir eben gemeinsam vermeiden, um das Thema eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu beschädigen?
In diesem Podcast habt ihr schon verschiedene Visionen möglicher Zukünfte gehört. Die Digitalisierung ist immer ein ausschlaggebender Teil davon. Digitale Patientenakte, digitale öffentliche Verwaltung, Roboter und automatisierte Systeme als Haushaltshelfer, KI-gestützte Medizin. Und das alles sammelt Daten. Daten sind ein begehrter Rohstoff unserer heutigen Zeit. Denn wer Daten hat, hat Macht. Wie stellen wir also sicher, dass jeder von uns die Kontrolle über seine Daten behält? Wie schaffen wir eine Zukunft, die sicher ist und in der Technologie dem Menschen dient und nicht umgekehrt? Genau das ist es, was die Menschen bei Schwarz Digits antreibt. Sie sehen eine digitale Welt voller Chancen, aber auch die Notwendigkeit, sie selbstbestimmt zu gestalten. Deshalb hat es sich Schwarz Digits zur Mission gemacht, Europas digitale Souveränität zu stärken. Die Techies sehen sich dabei nicht nur als IT- und Digitaldienstleister. Sie sind vielmehr ein ganzheitlicher Partner, tief verwurzelt in Europa, genauer gesagt im süddeutschen Neckarsulm und gestützt auf das starke Fundament der Schwarz-Gruppe. Die Leistungen, Services und Produkte von Schwarz Digits sind zwar hochspezialisiert und sehr technisch, doch wenn man es genau betrachtet, steht immer der Mensch im Mittelpunkt des souveränen Komplettangebots. Das einzigartige digitale Ökosystem ist auf den Nutzer abgestimmt. Die Cloud-Plattform Stackit gibt Daten ein sicheres, leistungsstarkes Zuhause nach den höchsten europäischen Datenschutzstandards. Die proaktive Cybersicherheit von XM Cyber zeigt mögliche Sicherheitslücken auf und hilft so zu schützen, was wichtig ist. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Aleph Alphas KI-Lösung folgt den Prinzipien der Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Als Messenger-Dienst erlaubt Wire die sichere Kommunikation und mit Workspace bei Stackit wird der moderne Arbeitsplatz souverän. Was bei all diesen Lösungen schnell klar wird, ist der Ansatz von Schwarz Digits. Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits, nennt das empathische Digitalisierung. Das bedeutet, Technologie muss verständlich, zugänglich und vor allem nutzbar sein. Sie dient dazu, uns als Individuum und Gesellschaft unabhängiger zu machen, gibt uns Sicherheit, ist zuverlässig, erlaubt uns, unsere Ziele zu erreichen und ist dabei auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Mit diesem Approach tritt Schwarz Digits für seine Kunden ein. Diese Verlässlichkeit und dieses tiefe Vertrauen sind auch die Basis ihrer Partnerschaften. Und dass sich Schwarz Digits das nicht nur auf die Fahne schreibt, sondern dass es auch tatsächlich gelebt wird, erfahrt ihr in den nächsten Podcasts. Ihr könnt also gespannt sein.
Es gibt ja, und ich fürchte, ich kann in einem Podcast über autonomes Fahren nicht davon sprechen. Es gibt dieses berühmte Zitat von Angela Merkel von 2017, fast 10 Jahre alt inzwischen, wo sie gesagt hat, wir werden in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürfen. Ja, das war vor Studierenden in Brasilien. Das ist natürlich wahnsinnig rumgegangen. Wie ist denn so ein Zwischenfazit nach ungefähr der Hälfte der Zeit zwischen 2017 und 2037? Was ist ja das Zwischenfazit dieses Zitats? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich denke, das berührt natürlich eine ganz andere Frage, nämlich die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Also ich glaube, es wäre nicht klug, den Menschen zu verwehren, selbst mobil zu sein, egal ob man jetzt Fahrrad, Motorrad, Auto, irgendein Gerät letztendlich nutzt, um sich fortzubewegen. Und wir haben, auch hier in Deutschland, haben wir mit die, ja, wie soll ich sagen, höchsten Anforderungen an den Erwerb einer Fahrerlaubnis. Und das wird auch ständig weiterentwickelt. Und das ist auch wichtig so, dass das so bleibt. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel in der Entwicklung der Unfallstatistik, weil wenn wir das mit den Vereinigten Staaten vergleichen, wo wir die gleichen Fahrzeuge auf der Straße haben, dann hat man dort seit 2002, 2003, als ich mich bei Daimler damals noch sehr intensiv mit dem Thema Unfallgeschehen beschäftigt hat, hat man 40.000 getötet im Straßenverkehr in Amerika gehabt und heute auch noch. Und in Deutschland hat natürlich auch die fahrzeugtechnische Entwicklung sicher dazu beigetragen, dass wir hier besser geworden sind, aber es spielt auch die Verkehrserziehung eine große Rolle. Aber das Ziel aus meiner Sicht sollte sein, dass wir in einer Gesellschaft leben dürfen, in der es grundsätzlich erlaubt ist und möglich ist, dass man selbst eben technisches Gerät nutzt, zu unterschiedlichem Zweck, auch um sich fortzubewegen. Weil sonst kommen wir ganz schnell in schwierige Diskussionen rein, wo man dann auch die Frage stellen muss, statistisch ist es jetzt zum Beispiel, ist das Risiko, verletzt oder getötet zu werden beim Skifahren um ein Vielfaches höher, als wenn man sich im Straßenverkehr bewegt. Wollen wir deswegen das Skifahren verbieten? Also das heißt, da kommen wir an Fragestellungen, die eher ja an unsere Gesellschaft gerichtet sind. In welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Und ich glaube, wir fühlen uns alle wohl in einer Gesellschaft, wo wir als mündige Bürger Entscheidungen treffen dürfen, als in einer Gesellschaft, wo vieles durch Verbote letzten Endes vorgegeben wird, wie es ja damals in der DDR war, was dann letzten Endes ja auch dazu geführt hat, dass die Menschen sich davon befreit haben.
Es geht, um das jetzt mal überzuleiten, vom Komplex autonomen Fahren, Automobil, auch der moralischen Diskussion drumherum, eine direkte Verbindung zum Thema digitale Souveränität, beziehungsweise auch zur Frage, bleibt der Wohlstand, der im automobilen Sektor der Zukunft erarbeitet wird, bleibt der auch in Deutschland? Verursacht er hier weiter gute Arbeitsplätze und Unternehmen, die Gewinn machen und sich weiterentwickeln können, die Steuern zahlen können? Das ist also ein richtiger Rattenschwanz von sehr vielen wichtigen Themen drin. Und ich möchte diese Überleitung gestalten mit Hilfe eines Philosophen, der bei dem einen oder der anderen in Ungnade gefallen ist, durchaus seine schwierigen Seiten hatte, um das mal ganz freundlich zu formulieren. Die Rede ist von Martin Heidegger. Und ich möchte ihn deswegen als Überleitung benutzen, weil er Technik nicht als Werkzeug gesehen hat, sondern als Weltbild. Für Heidegger war Technik kein neutrales Mittel, sondern gewissermaßen ein Modus des Zugriffs auf die Welt. Und da gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanten Erkenntnissen, die Heidegger noch gar nicht wissen konnte, als er das Buch veröffentlicht hat, Die Frage nach der Technik 1954, die aber heute irgendwie zwischen KI, digitaler Souveränität und der Macht der Daten und der Auswertung der Daten aktueller sind denn je. Denn ganz offensichtlich, das ist nicht nur beim autonomen Fahren so, sondern ist eigentlich bei allen ingenieurslastigen Technologien so, ganz offensichtlich übernimmt man mit der Benutzung einer Technologie zugleich das darin eingeschriebene Weltbild. Jedenfalls kann das sehr leicht passieren, Lutz.
Ja, es gibt da sicherlich unterschiedliche Haltungen, wie man Technik begreift, wie man Technik nutzt. Meine persönliche Haltung, und das ist, denke ich, auch deckungsgleich mit der Haltung des VDI, ist, dass wir Technik als Mittel dafür begreifen, um das Leben von uns Menschen sicherer zu gestalten, komfortabler zu gestalten, besser zu gestalten. Durch die Entwicklung medizinischer Geräte, durch die Entwicklung sicherer Fortbewegungsmittel, durch die Gestaltung sicherer Bauwerke, Brücken, Tunnels und so weiter. Es ist natürlich nicht in Abrede zu stellen, dass es Wirtschaftsräume, Staaten gibt, die Technik benutzen, um letzten Endes, in China ist es nachlesbar, eine sinozentrische Weltordnung zu erschaffen. Ja, wenn wir jetzt aus dem zivilen Bereich, den wir absoluten Fokus haben, in den militärischen Bereich reinschauen, dann sind natürlich Technologien auch dazu geeignet, andere Länder zu bedrohen. Ja, aber das ist natürlich nicht unser Fokus. Dennoch ist es natürlich so, dass wir aktuell in Europa durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine wachgerüttelt wurden und erkennen müssen, wir müssen wieder in eine Lage kommen, wo wir uns selbst verteidigen und schützen können. Und es ist natürlich auch nicht in Abrede zu stellen, dass die Technologien, die wir jetzt gerade im Bereich automatisiertes Fahren entwickeln, dass man die eben auch nutzen kann, um zum Beispiel Nachschub automatisiert zu transportieren, um eben keine Menschenleben zu riskieren in solchen Situationen, um auch ja im eigentlichen Gefechtsfeld zu vermeiden, dass da Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden. Das ist ja das, was wir gerade in der Ukraine leider erleben, dass da viel stärker eben mit robotischen Systemen agiert wird, aber eben auch mit dem Sinn und Zweck, dass man weniger Menschenleben hier an dieser Stelle aufs Spiel setzt. Also das ist eine ganz schwierige Diskussion. Besonders bewusst ist mir das gewesen, jetzt geworden bei der Besuch der CES, bei der Consumer Electronics Show. Da bin ich am 3. Januar rübergeflogen, konnte mir das anschauen. Besonders beeindruckt hat mich, auch nachdenklich gestimmt hat mich die Präsentation von Hyundai, und zwar der Hyundai Motor Company, die ja vor einigen Jahren Boston Dynamics übernommen hat. Boston Dynamics als einen führenden Hersteller, Anbieter, Entwickler von robotischen Systemen. Man kann sich heute schon da einen robotischen Hund kaufen für $70,000. Man hat dort Atlas vorgestellt, also einen humanoiden Roboter, den man jetzt mit der Automotive-Kompetenz, mit der Produktionskompetenz in großer Stückzahl darstellen möchte. Und natürlich steht in der Präsentation im Vordergrund, dass man diesen Roboter Atlas hier in den Werken von Hyundai wird einsetzen wollen. Aber ich glaube, man darf da an der Stelle durchaus ein Muster weiterdenken, dass solche Roboter natürlich auch geeignet sind, um Fahrzeuge aller Art zu bewegen. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo es mittlerweile nicht nur zulässig, sondern auch notwendig ist, dass wir auch diese Dimension, die wir in der Vergangenheit sehr schön abtrennen konnten, in Deutschland auch aufgrund unserer Geschichte, haben wir immer sehr stark differenziert zwischen eine Diskussion von ziviler Technologie, Gestaltung ziviler Technologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dem ganzen militärischen Bereich. Das war, wir haben uns alle wohlgefühlt damit. In anderen Ländern war das nie so. Das muss man auch sehen. Also wir sind seit 2015 auch mit dem Standort im Silicon Valley hier mit meinem Institut und konnten da immer beobachten, dass ganz viel, was im Silicon Valley passiert und entwickelt wird an Technologien, kommt aus dem militärischen Bereich oder wird auch genutzt im militärischen Bereich. Und das ist in Israel, ist das natürlich genauso. Und in China ist es auch so. Wir sind da auch an dieser Stelle an einem ganz wichtigen Punkt, der auch nicht einfach ist, wo wir uns überlegen müssen, was wir gestalten, inwieweit das, was wir gestalten, auch nicht nur zu einer wirtschaftlichen Souveränität beitragen kann, sondern eben auch zu dieser militärischen Souveränität. Das führt jetzt, um nochmal vielleicht zurückzukommen auf den zweiten Teil deiner Frage, wird die Automobilindustrie hier in Deutschland, wird die den gleichen Stellenwert haben wie in der Vergangenheit? Ich denke, aktuell ist das schwierig, ja. Ich denke, wir lesen alle die Zeitung, wir sehen, dass viele Menschen entlassen werden. Wir sind da in einer schwierigen Situation, die wir aber in Teilen auch durch ein enges Korsett auf europäischer Ebene selbst erzeugt haben. Das heißt, wir brauchen, global betrachtet, brauchen wir in Deutschland, in Europa wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, ein Maß an Bürokratie, was beherrschbar ist. Das ganz viel gut gemeint an Regulierung und kommt aber aus einer Zeit, als wir noch alle an die Globalisierung geglaubt haben. Da konnten wir uns das leisten, da war das gut und richtig so. Wir mussten uns keine Sorgen machen über Lieferketten, dass wir zum Beispiel die Batterien für Elektrofahrzeuge in Asien werden einkaufen können. Aber da hat sich ganz viel geändert. Die Welt ist eine komplett andere geworden. Deswegen müssen wir und deswegen auch dieses Fünf-Ebenen-Modell des VDIs. Wir müssen identifizieren, auf welchen Ebenen haben wir die Roadblocks. Und wir haben auf der regulatorischen Ebene haben wir echte Roadblocks drin, die wir beseitigen müssen, damit die Industrie, und das trifft ja nicht nur die Automobilindustrie, auch den Maschinenanlagenbau, viele andere Industrien auch, damit diese wieder international wettbewerbsfähig werden kann, weil, das muss man auch verstehen an der Stelle, jeder Mittelständler muss global denken und agieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Und deswegen brauchen wir eben diese Anpassung des regulatorischen Rahmens. Und auf der anderen Seite brauchen wir, da hatten wir auch drüber gesprochen, eben die Bereitschaft zu kooperieren, um einfach die notwendige wirtschaftliche Power zu haben. Das sind die beiden Dinge, die beiden Roadblocks, die wir gerade haben, die beiden Themen müssen wir überwinden. Und dann haben wir auch in Deutschland wieder die Chance, unsere Industrien so weiterzuentwickeln, zu ergänzen, auch durch Startups, dass wir auf der globalen Bühne wieder eine nennenswerte Rolle spielen.
Du hast schon die humanoiden Roboter angesprochen. Auffällig viele Automobilfirmen haben mehr oder weniger plötzlich aus europäischer Sicht humanoide Roboter im Angebot. Gleichzeitig sind im BMW-Werk in Spartanburg in den Vereinigten Staaten Figure-Roboter unterwegs. Das ist ein Startup, kann man schon fast nicht mehr sagen, weil da Milliarden und Abermilliarden von vielen großen Konzernen reingeflossen sind. Also ein humanoider Roboterhersteller. Du hast eben auch schon diese, sagen wir mal, gewisse Kongruenz angesprochen, diese Überschneidung zwischen Robotern, die auf der einen Seite Fertigung herstellen, auf der anderen Seite natürlich auch immer so einen militärischen Subnutzen mitbringen. In China gibt es Roboterpolizisten. Es gehen gerade Videos durchs Netz, wie chinesische Roboter in Martial Arts verdächtig gut sind. Martial Arts hier im Sinne von mit einem Kick eine Melone zerstören. Ja, also wir reden hier von Bewegungsabläufen. Da hätte vor 5 Jahren jeder ernstzunehmende Ingenieur, jede ernstzunehmende Ingenieurin geschworen, das geht nicht. Und das geistert so durchs Netz, wo man sagt, ach, interessant, die bewegen sich fast genau wie Menschen. Unglaubliche Fortschritte sind gemacht worden. Nur ist die Zahl der großen Konzerne, die in Deutschland humanoide Roboter herstellen, erst recht Automobilkonzerne, vorsichtig gesagt überschaubar. Ja, also Tesla hat den Optimus, von Hyundai hast du gerade gesprochen, die von Google Boston Dynamics gekauft haben und Atlas ins Feld führen. Figure gibt es. Es gibt zwar in Deutschland 1, 2, 3 Anbieter, das sind im Zweifel aber eher kleine Robotik-Startups. Wo bleibt denn der große humanoide Roboterwurf, wenn das tatsächlich so ein wichtiges Thema ist, auf der einen Seite ingenieursseitig und auf der anderen Seite, was Souveränität angeht. Und ich rede hier von technologischer Souveränität, nicht nur digitaler, sondern gesamttechnologische Souveränität von Deutschland und Europa.
Wir haben da absolut Handlungsbedarf, das sehe ich auch so. Und zwar auch allein deshalb, weil man kann natürlich im ersten Schritt sich überlegen, warum sind denn die humanoiden Roboter so wichtig? Ist doch schwierig, Balance, Gleichgewicht und so weiter. Kann man doch alles viel einfacher machen. Letztendlich leben wir in einer für Menschen, für uns Menschen geschaffenen Welt und gebauten Welt, beginnend bei Werken, aber auch im Alltag. Es ist alles auf unsere menschliche Anthropometrie und Fähigkeiten ausgerichtet. Und deshalb, wenn man jetzt hier Menschen unterstützen möchte, ersetzen möchte, wie auch immer, dann macht es natürlich Sinn, diese Roboter eben in einer menschlichen Form zu gestalten. Und ich glaube, das wird so ein bisschen unterschätzt. Interessant ist jetzt, und das kommt jetzt auch mit dem Thema automatisiertes Fahren und wie gestalten wir diese AD-Stacks. Das Interessante ist, dass die Art und Weise, wie man zukünftig automatisierte Fahrzeuge trainiert, damit sie sich menschlich verhalten im Straßenverkehr, ist absolut identisch, wir sprechen da von den MLOps, ist absolut identisch zu der Art und Weise, wie man diese humanoiden Roboter trainiert. Ja, also auch da geht es ja letztendlich diesen Geräten menschliches Verhalten beizubringen, in Anführungszeichen. Und ich stimme da völlig zu, CES, Northall, über 30 Hersteller humanoider Roboter, die dort Boxkämpfe aufgeführt haben, die zu Westernmusik getanzt haben, Saltos geschlagen haben. Es ist also schon absolut beeindruckend, technisch gesehen, auf der einen Seite, wie menschlich sich diese Geräte, wie flüssig sich diese Geräte mittlerweile bewegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch ein bisschen scary, wenn man ehrlich ist, was da mittlerweile möglich ist. Aber es ist definitiv eine Entwicklung, wo wir in Deutschland und Europa nachlegen müssen. Wir haben auf diesem Gebiet der Physical AI haben wir deutlich zu wenig zu bieten.
Du möchtest mir also sagen, dass die Technologie, mit der so ein humanoider Roboter einen Roundhouse-Kick gegen eine Melone macht, dass das genau die gleiche KI-Technologie ist wie bei einem Mercedes, der an einem Stoppschild anhalten muss?
Es ist letztendlich, werden diese physischen Systeme, diese robotischen Systeme werden auf Basis von Bilddaten, Sensordaten trainiert. Ja, das sind also zum einen Videodaten, das kann man dann unterstützen durch LIDAR und Radar. Und das Prinzip ist das gleiche. Das heißt, man schaut sich auf der einen Seite beim menschlichen Verhalten an, egal ob das jetzt als Polizist, Kampfsportler, Werkproduktionsmitarbeiter oder Fahrer eines Fahrzeugs ist. Man schaut sich an, wie menschliches Verhalten funktioniert in Form von Bildern auf der einen Seite im Sinne des Ergebnisses und auf der anderen Seite der erforderlichen Aktionen. Und das nutzt man dann letzten Endes, um ein KI-System zu trainieren, end-to-end zu trainieren. Das heißt, man kennt das Ergebnis, man kennt den Input und das KI-Netz wird dann letzten Endes anhand dieser Kenntnis dieser beiden, des Inputs und des Outputs dann letzten Endes trainiert. Und das ist technisch, ist das die gleiche Vorgehensweise. Das sind genau diese MLOps.
Ich möchte so als Schlussakkord der digitalen Souveränität, was ja in einem Zeitalter der Hochtechnologie, der vernetzten Hochtechnologie auch eine Frage der Souveränität ist. Kann man als Land überhaupt noch unabhängig sein, wenn man digital abhängig ist? Ne? Eine sehr wichtige Frage in der gegenwärtigen Welt. Als Abschluss möchte ich einen großen Bogen schlagen, und zwar einen technikphilosophischen Bogen. Ich weiß, dass der VDI auch immer seine lustigen, stillen Ecken hat, wo man über Technophilosophie nachdenkt und darüber, wie man die Welt der Technik und die Welt der Menschen sinnvoll zusammenbegreifen kann. Du hast eben schon einen Begriff gesagt. Das ist natürlich im aktiven Wortschatz von 99% der Zuhörenden hier bei diesem Podcast. Aber für diejenigen, die das vielleicht vergessen haben, das ist, wenn der Mensch als Maßstab, als unmittelbarer Maßstab der direkten Umwelt betrachtet wird. Und genau in diese Kerbe möchte ich schlagen, weil was müssen wir denn verändern? Was müssen wir denn weiterentwickeln, was die Haltung dieses Landes gegenüber Technologie und digitaler Technologie angeht? Wir haben ungefähr 100.000 fehlende Ingenieurinnen und Ingenieure. Und das liegt jetzt nicht nur an den bösen Firmen, die zu wenig bezahlen, vorsichtig gesagt. Das liegt vor allem auch daran, dass das Interesse von zu vielen Menschen eben in andere Richtungen geht. Und das ist ihr gutes Recht für jeden Einzelnen. Aber in der Masse, würde ich sagen, brauchen wir einfach mehr Leute, die mit Technologie professionell umgehen. Das ist jetzt so eine ganz basic Definition von Ingenieurinnen und Ingenieuren. Wie können wir es hinbekommen, dass digitale Souveränität nicht nur eine politische Richtung ist, eine Strategie und im VDI natürlich auch eine Denkweise, sondern wie können wir es hinkriegen, dass die Menschen dort draußen sich ausreichend für Technologie interessieren, sich dafür begeistern und mehr junge Menschen sagen, oh, da möchte ich eine berufliche Zukunft in diesem Bereich entwickeln. Ich möchte Technologie positiv arbeiten. Ich möchte unternehmerisch technologisch arbeiten. Ich möchte das selbst weiterentwickeln, weil wir für digitale Souveränität diese Menschen dringend brauchen. Wie kriegen wir das hin, Lutz?
Ich glaube, das ganz entscheidende Wort, was du gesagt hast, ist begeistern, Begeisterung. Also wir müssen Menschen begeistern dafür. Das heißt, im ersten Schritt, wir müssen verständlich machen und wollen verständlich machen mit dem VDI, mit unserer Initiative Zukunft Deutschland 2050, dass wir als Ingenieure, Ingenieurinnen mit der Anwendung von Technologie das Leben einfach sicherer machen können, besser machen können, Krankheiten heilen können und so weiter. Das heißt, was wir versuchen ist, innerhalb des VDIs, aber eben auch gemeinsam mit anderen Gesellschaften, Gesellschaft für Informatik, mit dem VDE und anderen Personen, Gesellschaften, versuchen wir hier positive Bilder zu entwickeln und Beispiele zu kommunizieren. Im Bereich Medizintechnik zum Beispiel. Medizintechnik haben wir formuliert als Ziel, als inspirierendes Ziel, Deutschland zum Mekka der Medizin zu machen. Zu einem Land, wo es erstmalig möglich ist, Krebs zu heilen. Das heißt, wir wollen, dass wir hier Menschen aus aller Welt die Möglichkeit eröffnen, hier sich medizinisch in einer Form behandeln zu lassen, wie es irgendwo anders gar nicht möglich ist. Mekka der Medizin. Das Gleiche gilt für andere Bereiche. Da suchen wir nach inspirierenden Zielbildern, die dann letzten Endes dann Teil eines Gesamtziels sind, 2050, Deutschland eben zu einem Ort wieder zu machen, der attraktiv ist für Menschen einerseits und für Unternehmen andererseits und gleichzeitig eine tragende Rolle und tragende Säule in Europa darstellt. Das heißt, es hat ganz viel mit Inspiration zu tun, mit dem Verständnis, dass man eben als Ingenieur nicht einfach sich mit Technik beschäftigt, sondern dass man immer einen Purpose verfolgt, ja, in der Medizintechnik eben Krankheiten besser behandelbar zu machen, in der Biotechnologie die entsprechenden Wirkstoffe in großen Stückzahlen millionenfach zu erzeugen, um Menschen zu helfen. Oder im Bauingenieurwesen sichere Gebäude, bessere Umgebungen zu gestalten. Oder im Verkehrswesen die Fahrzeuge und Verkehrsträger zu gestalten, die eben es leichter, einfacher, erschwinglich machen, eben von A nach B zu kommen. Ich glaube, wir müssen viel stärker über diesen Purpose sprechen. Und ich habe die Hoffnung, dass es uns damit gelingt, viel mehr junge Menschen zu begeistern und insbesondere Frauen zu begeistern, die oftmals an diesen gesellschaftlichen, menschlichen Themen noch viel stärker interessiert sind als Männer, diese Menschen für einen Beruf im Ingenieurwesen zu begeistern, egal ob es jetzt die Medizintechnik ist, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik. Am Ende gestalten wir unter Nutzung von Technologien die Lebenswelt von morgen. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Aufgabe, die wir da haben, mit vielen Möglichkeiten, aber natürlich auch mit großen Verantwortung, wozu wir gerade die jungen Menschen ganz besonders einladen.
Mit diesem kleinen technologiefilosophischen Exkurs möchte ich den Bogen insofern schlagen, als dass ich zu dieser Begeisterung, zur Faszination, die du ins Feld geführt hast, und die sehe ich definitiv bei zum Beispiel humanoiden Robotern, wenn man sich anguckt, was sie können, wie die arbeiten, in welche Bereiche die hineingehen, dass sie durchaus auch in Alltagssituationen plötzlich handlungsfähig sind, wo man das zumindest als Laie sehr lange nie vermutet hätte. Das ist also der faszinierende und der begeisternde Teil, den der VDI auch immer wieder hervorhebt und den man in jedem TikTok-Stream inzwischen sehen kann. Und ich möchte noch den Gegenpart dazu bringen, denn es gibt auch eine Belohnung, die auf eine nächste Ebene zielt. Neben der Begeisterung und Faszination gibt es nämlich auch etwas, da muss ich wieder, es tut mir wahnsinnig leid, mit Heidegger schließen. Heidegger war ein weirder Typ, aber hat eben viele Sachen früh erkannt. Zum Beispiel hat er den gesamten Maschinenkomplex, also diese Denkform der maschinellen Automatisierung, der hat da einen eigenen Namen gegeben, Gestell nämlich. Und das folgende Zitat, das muss man genau so begreifen, dass Gestell hier eigentlich nur Maschinenkomplex bedeutet. Und da sagt Heidegger in die Frage nach der Technik, die eigentliche Gefahr ist nicht die Technik selbst. Die eigentliche Gefahr ist, dass der Mensch dem Gestell ausgeliefert ist. Und nicht ausgeliefert zu sein, um zu erreichen, nicht diesem Maschinenkomplex irgendwo zwischen KI, Robotik und den ganz großen Digitalkonzernen des Planeten, sei es aus China oder aus dem Silicon Valley, ausgeliefert zu sein, da ist der allererste und wichtigste Punkt, dass man sie verstehen muss. Dass man wissen muss, was dahinter steckt, wie sie funktionieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich nur dann humanoide Roboter kaufen kann, wenn man vorher ein Ingenieurstudium gemacht hat, obwohl ich glaube, das wäre die Position des VDI, ne? 60 Millionen Ingenieurinnen in Deutschland wäre wahrscheinlich ein Vorteil. Aber das, worauf ich hinaus möchte mit Heidegger, ganz zum Schluss, ist, wir sind alle in eine Welt reingeworfen worden, Wir sind in einer Welt, die eigentlich schon die Zukunft ist. Wir haben keine andere Chance, einigermaßen digital mündig zu bleiben, wenn wir nicht verstehen, zumindest wie in Grundzügen Technologie funktioniert. Und das ist der große Belohnungsmoment, warum man vielleicht auch sich entscheiden könnte, etwas tiefer in diese Ingenieurslandschaft, in die Technologielandschaft hineinzuschauen. Lutz, die Abschlussfrage. Wenn demnächst für 1.000 Euro ein chinesischer Haushaltsroboter verkauft wird, der wirklich alles macht, was eine Haushaltshilfe, die man entweder teuer bezahlt oder die man nicht hat und deswegen selbst arbeiten muss, der wirklich alles macht, was eine Haushaltshilfe so tut, würdest du eine solche Haushaltshilfe als Roboter aus China kaufen?
Ich würde die 1.000 Euro aufstocken auf 10.000 Euro und in ein deutsches Startup stecken, was das gleiche Ziel verfolgt.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, was Investitionen und Zukunftsoptimismus trotz verschiedener Schwierigkeiten, die dort sind, angeht. Lieber Lutz, vielen Dank, dass du da warst und das Ingenieursland Deutschland vertreten hast auf dem Weg in die Zukunft, in die hoffentlich digital souveräne Zukunft. Das allerletzte Schlusswort, Lutz, möchte ich gerne dir geben.
Ja, vielen Dank, Sascha, für die Gelegenheit, hier nochmal besser verständlich zu machen, was wir als Ingenieure und Ingenieurinnen eigentlich tun. Ich habe die Hoffnung, damit eben auch einen kleinen Beitrag zu leisten, um junge Menschen zu begeistern, selbst dieses Ingenieurstudium zu ergreifen und an unserer Welt von morgen zu arbeiten, diese noch ein Stückchen sicherer, besser und lebenswerter zu machen. Also vielen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören dort draußen. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das auf den verschiedenen Plattformen tun. LinkedIn, Instagram, TikTok und YouTube. Dort sind wir mit TechKI und Schmetterlinge mit Accounts vorhanden. Und dort können wir darüber diskutieren, was dahinter steckt, was dahinter stecken sollte, eure Perspektive und das, was wir vielleicht in Zukunft noch zu erwarten haben. Bis bald.